Deutschlandfunk Kultur Interview.
Wir haben uns in einer kleinen Sommerreihe in dieser Woche mit der Frage Lebensgefühl Ost beschäftigt. Klar, irgendwo sind da natürlich diese drei Landtagswahlen, da sind AfD-Erfolge, da ist irgendwie das Gefühl, dass der Punkt immer noch da ist, dass man so aufeinander schaut, dass man immer noch in diesen Schubladen denkt, dass man Unzufriedenheiten hat. Und auch wenn klar es Lebensverhältnisse gibt, die immer noch unterschiedlich sind, ist da immer noch was im Argen. Man kann natürlich nicht allen zuhören und immer mit allen sprechen, aber häufig hört man, es wurde nicht genug hingeschaut, nicht genug zugehört. Auch so ein politischer Satz, den zum Beispiel ein sächsischer Politiker wie Michael Kretsch mal gesagt hat, immer, wir müssen da den Leuten mehr zuhören als Lösungsangebot. Mit allen kann man nicht sprechen, aber wir wollen auf jeden Fall ein bisschen zuhören und ein bisschen über unterschiedliche ostdeutsche Lebensgefühle sprechen. Und wir machen das jetzt mit Katharina Wader, die 1985 in der DDR geboren ist. Sie hat also ja die zumindest die letzten Jahre noch miterlebt, die Wende miterlebt. Sie ist Autorin, Soziologin, Literaturwissenschaftlerin und Ostdeutschland und Rassismus, das sind Themen für Sie. Wir erreichen Sie jetzt gerade in Südafrika. Ich sage erstmal Hallo, herzlich willkommen, Katharina Wader.
Hallo.
Vielleicht ein bisschen nochmal zu Ihrem Lebensgefühl. Würden Sie überhaupt sagen, ich habe ein Lebensgefühl Ost? Also gerade bei den Menschen, die so in den letzten Jahren irgendwie geboren sind, ist das ja überhaupt die Frage. Haben Sie ein Lebensgefühl Ost?
Ja. Ich finde, Lebensgefühl ist so ein ganz, ganz positiv aufgeladenes Wort. Und damit würde ich nicht ganz so mitgehen. Ich würde erstmal neutral sagen, ja, ich identifiziere mich als Ostdeutsche. Ich bin schwarze Ostdeutsche und das ist mir auch wichtig zu sagen.
Wichtig zu sagen, dass Sie schwarze Ostdeutsche sind. Wo sehen Sie, also sehen Sie denn da direkt auch einen Unterschied? Steckt darin ein Westdeutsch-Ostdeutsch-Unterschied?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal betone ich das so, weil es meine Identität bis vor kurzem quasi faktisch gar nicht gab. Also natürlich gab es mich als Katharina Wader und ich bin aufgewachsen. Es gab auch andere, die auch sich als schwarze Ostdeutsche identifizieren. Aber immer wenn wir über Ostdeutschland gesprochen haben, was viel zu wenig tatsächlich vorkam, die letzten gut 30 Jahre, hat man doch da ein sehr homogen weißes Bild gezeichnet. Es gibt so eine Idee von dem Ostdeutschen und wir wissen auch genau, wie der aussieht. Und er sieht definitiv nicht so aus wie ich. Das heißt, so alle Identitäten, alle vielfältigen Identitäten, die es auch in Ostdeutschland gibt, sind da immer ganz schön weit runtergefallen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, aber genau diese Vielfalt zu sehen. Und für mich war es persönlich auch ganz wichtig. Erstmal so, ich war immer so zwischen den Stühlen. Ich bin Ostdeutsch und irgendwie wird mir das nicht zugestanden, sowohl von außen, aber auch von Ostdeutschen. Ich bin schwarz. Diese Identität wird immer sehr stark, wenn überhaupt, mit Westdeutschland verbunden, wenn sie überhaupt mit Deutschland verbunden wird. So, dann war ich so zwischen den Stühlen, bis ich irgendwie dann auch den Weg für mich gefunden habe und gesagt, nein, das gehört auch beides zusammen. Und da gibt es eine Geschichte und da gibt es ganz viele Identitäten und ganz viele spannende Leute, die was zu erzählen haben. Ich bin schwarze Ostdeutsche.
Und das ist in Ihrem Fall, weil Sie auch sagen, Sie betonen das genau und es ist Ihnen wichtig, das ist etwas, was Ihnen etwas bringt, was Ihnen eine Identität stiftet, was Ihnen, ja, etwas gibt. Sie wissen, wer Sie sind damit?
Genau. Ja. Also es hat eine gewisse Gewalttätigkeit tatsächlich, diese Unsichtbarkeit. Also unsichtbar als Identität zu sein, unsichtbar in seinen Lebenserfahrungen, auch unsichtbar gegenüber anderen, die Ähnliches erlebt haben. Erst mit dem Punkt, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe und auch meinen Weg darin gefunden habe, auch darüber geschrieben habe, habe ich ganz viele andere gefunden, denen es ganz genauso ging. Und das ist eine unglaubliche, wir haben alle so ein Gefühl geteilt der unglaublichen Einsamkeit, mit der wir aufgewachsen sind. Also es steckt eine Gewalt und eine Diskriminierung in dieser Unsichtbarmachung. Und zu sagen, es gibt mich aber, war total wichtig für mich, ja.
In Ihrem Fall dann etwas, was für Sie wichtig ist. In anderen Fällen von diesem Trennenden ist es ja aber gleichzeitig etwas, was wir, wenn wir auf den Ost-West und auf diese Ost-West-Trennung gucken, doch eigentlich ein bisschen zusammenbekommen wollen, oder? Oder ist das vielleicht auch ein falsches Gefühl? Also können wir einfach sagen, solange es da noch Biografien gibt, die so nah dran sind, die die Zeit miterlebt haben, ist es auch Quatsch zu glauben, man könne das einfach alles wegmachen und dann ist es allen egal, ob sie jetzt ostdeutsche oder westdeutsche Geschichte haben. Das funktioniert vielleicht in Berlin, aber darüber hinaus halt nicht.
Ich würde nicht mal sagen, dass es in Berlin unbedingt funktioniert.
Wenn überhaupt.
Aber also, ich frage mich immer, wozu es das unbedingt braucht. Ich glaube eher, was es braucht, ist eine Gleichwertigkeit dieser Lebenserfahrung. Und die es meiner Meinung nach so nicht gibt. Es gibt eine starke Dominanz westdeutscher Lebenserfahrungen. Wenn wir über Deutschland sprechen, gerade im medialen Diskurs, meinen wir sehr häufig damit die Geschichte der alten BRD und dann Deutschland ab 89 oder 1990. Aber die DDR, die Geschichte der DDR, die Geschichte Ostdeutschland wird irgendwie immer so ein bisschen ausgespart. Ich glaube, es braucht diese Gleichwertigkeit, eine Selbstverständlichkeit davon, es gab ein geteiltes Deutschland. Und beide Seiten haben Erfahrungen gemacht und die sind wichtig, gehört zu werden. Ich würde das gar nicht so, man muss das doch nicht unter den Teppich fallen lassen. Und es ist auch nichts Schlimmes. Vielfalt, und das ist es ja in dem Sinne, ist ja eigentlich was Schönes.
Lebensgefühle Ost, so hieß diese Woche unsere kleine Sommerreihe. Wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen mit der Autorin und Soziologin Katharina Warder, 1985 in der DDR geboren. Und die hat schon gesagt, ja, Lebensgefühl ist natürlich irgendwie was, was sehr positiv klingt. Und sie hat da auch sehr negative Erfahrungen. Deshalb ist auch die Frage, ob man immer allen zuhört, wenn es heißt, wir müssen da mehr hinhören. Aber Sie haben auch gerade gesagt, Katharina Warder, das ist für Sie schon wichtig, diese Identität auch zu benennen und auch nicht unter den Teppich zu kehren, was für Probleme es eben natürlich auch gegeben hat seit der Vereinigung, dass eben bis heute es nicht gleich ist, ob man im Westen oder im Osten lebt. Das ist nur so ein Beispiel, was aber immer wieder genannt wird. Ja, nach wie vor sehr viele universitäre Spitzenpositionen zum Beispiel besetzt werden durch Menschen, die dann eben damals aus dem Westen gekommen sind. Und das sind natürlich auch Sachen, die verletzen. Das wird natürlich auch gerne als Erklärmoment genommen, wenn es jetzt um die Wahlen geht. Brandenburg, Sachsen, Thüringen, starke autoritäre rechte Tendenzen, die Stärke der AfD. Ist das ein großer Teil der Erklärung oder muss man da auch vorsichtig sein, weil man sich dann eben sehr einfach macht und sagt, weil so läuft so?
Ich finde, man macht es sich damit sehr einfach tatsächlich. Also die eine Hälfte stimmt total, das hatte ich ja auch schon gesagt. Es gibt die Unterschiede, es gibt strukturelle Unterschiede, es ist vieles nicht gut gelaufen, wie die Wiedervereinigung funktioniert hat, und das hat seine Folgen bis heute. Und es gibt auch Frust aufgrund dessen, dass so wenig zugehört wird. Das ist die eine Seite. Aber das gleichzusetzen mit einer Rechtswählerschaft, und darüber sprechen wir ja jetzt, ist meiner Meinung nach so ein bisschen eine Relativierung. Das klingt so ein bisschen danach wie, oh, die armen Ostdeutschen, denen ging es so schlecht, denen bleibt ja gar nichts übrig, als rechts zu wählen. Das ist eine Relativierung und das erklärt das Problem nicht. Es gibt ganz, ganz viele Ostdeutsche, die erstmal nicht rechts wählen, sondern super engagiert sind zivilgesellschaftlich, was auch im Osten kein Gratismut ist. Über die spricht man ganz selten. Dabei brauchen gerade zivilgesellschaftliche Organisationen, Akteure viel, viel mehr Rückenstärkung. Mhm. Aber also, was ich damit sagen will, es gibt ganz viele Menschen, die nicht recht wählen und trotzdem Ostdeutsche sind und auch unzufrieden sind mit bestimmten Dingen. Das würde ich nie gleichsetzen. Und ich glaube, was es viel mehr braucht, ist, anstatt, was jetzt in den letzten Jahren immer viel passiert ist, wir müssen da mehr zuhören. Wem hören wir denn eigentlich zu? Denen, die sehr laut sind, die auf den Pegida-Demos sind, die rechts wählen. Wir müssen mehr darüber sprechen, ja. Aber wir müssen viel mehr den anderen zuhören, die eben genau dadurch unter den Teppich fallen, die nicht gesehen werden und die total wichtige demokratische Arbeit leisten und gleichzeitig aber auch gegen strukturelle Probleme im Osten kämpfen.
Also vielleicht drehen wir uns sehr lange schon im Kreis bei dieser Frage, warum wählen mehr Menschen am Anfang populistische, dann in einigen Landesverbänden gesichert rechtsextrem eingeordnete Partei wie die AfD. Da wurde lange diese Warum-Frage sortiert. Es wurde quasi immer stärker. Auch die Partei hat sich ja in einer quasi Entwicklung radikalisiert, ist extremer geworden und hat damit eben kein richtiges Rezept gefunden, um etwas dagegen zu tun, und wäre dann, klar, man findet vermutlich, wenn es mehrere Gründe hat, auch nicht eine Antwort, aber wäre eine Antwort eben zu sagen, anstatt sich auf das Warum zu konzentrieren, die anderen zu stärken, also wie Sie sagen, zivilgesellschaftlich aktive?
Ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein Lösungsansatz, ja. Definitiv. Denn es gibt ja schon, also es gibt ganz viele Leute, die dagegen arbeiten, die vor Ort sind, die auch unter dem Rechtsruck leiden, denen den Rücken zu stärken, denen auch besser zuzuhören. Die machen ganz wichtige Erfahrungen, haben ganz wichtige Expertisen von vor Ort, von der Praxis direkt. Das sehe ich als Riesenlösungsansatz an. Mhm. Weniger den in Anführungsstrichen besorgten Bürger zuzuhören, sondern Menschen, die demokratische Arbeit leisten, Menschen, die Demokratie wollen und trotzdem, und darunter fällt es ja auch, strukturelle Probleme benennen. Was ich aber glaube, das hatte ich vorhin nicht gesagt, also ich glaube nicht, dass man das gleichsetzen kann. Man kann Rechtswählen nicht gleichsetzen mit, das kommt aus einer Unzufriedenheit. Was ich aber glaube und was ich auch sehe, ist, dass eben diese Unzufriedenheit ganz stark von rechts mobilisierbar gemacht wurde. Mhm. Dass rechte Akteure, auch die AfD in den Bundesländern, ganz stark in den letzten Jahren auch auf Wende-Narrative setzen, auf DDR-Narrative, hol dir dein Land zurück, vollende die Wende, war ein Wahlslogan von der AfD in Sachsen. Man spielt ganz stark mit dieser Unzufriedenheit und instrumentalisiert ganz stark diese Unzufriedenheit und bietet rechts als Lösung an, obwohl es genau das gerade nicht ist. Also es gibt da einen Moment, wo das zusammenkommt, aber eher im Sinne von Instrumentalisierung.
Und diese wichtige Stärkung, was Sie gesagt haben, gleichzeitig haben Sie vorhin aber auch schon betont, es gehört auch ein kleines Stück mehr Mut und Stärke dazu, sich zu engagieren, weil eben auch Anfeindungen da sind und weil es auch schon zunehmend natürlich darum geht, wer wird wie gefördert. Das könnte ja alles leider dann sogar aus dieser Sicht, wenn man sagt, das ist wichtig, wie Sie gesagt haben, durchaus noch ein größerer Druck werden, wenn die AfD in diesen Landtagswahlen eben noch stärker wird.
Oh, definitiv, ja, weil dann erhöht sich das Problem noch stärker. Also man sieht es ja auch an den Zahlen in den Beratungsstellen, dass sich der Rechtsruck im Parlament auch widerspiegelt in der Gewalt auf der Straße. Und das wird natürlich auch weiterhin zunehmen. Das heißt, rassistische Gewalt, antisemitische Gewalt, generell rechte Gewalt, queerfeindliche Gewalt ist sehr hoch geworden in den letzten Jahren. Dagegen kämpfen Menschen, davon sind Menschen betroffen, das wird sich erhöhen. Aber auch, dass Gelder gekürzt werden für eben demokratische Projekte, auch das wird sich dadurch verschlimmern. Wir brauchen da auf jeden Fall einen größeren Fokus und einfach mehr Rückhalt und Support.
Mhm. Landen wir dann in einer Situation, in der wir, ich habe das vorhin in großartiger Mathe-Kunst schon einfach mal 10 Jahre falsch gerechnet, es ist natürlich kein Vierteljahrhundert, sondern es sind schon 35 Jahre, landen wir in einer Situation, wo wir quasi weiter voneinander uns entfernen, als es damals war, also im Sinne von verstehen, weil wir eben ja auch den, wie Sie sagen, Lauten sehr viel zuhören, kein differenziertes Bild zeigen, im Prinzip ja, uns dann doch mehr auseinanderspalten, als wir es damals waren?
Ja, das kann man schon so sehen, dahingehend, dass natürlich rechte Ideologien immer auf Spaltung setzen. Und umso stärker die werden, umso stärker wird so eine Spaltung real und auch zelebriert. Also ja, das kann man schon sagen.
Und eine Idee im Kleinen, wie wir in den nächsten Monaten verfahren, wenn dann diese Diskussionen da sind. Also Sie haben schon gesagt, Rücken stärken von denen, die sich engagieren. Gibt es einen Weg, um, weil sich das ja schon sehr bezieht auf die Wahl zum Beispiel in diesen Ländern und auf den Zuwachs der AfD, aber gibt es einen Weg, dieses Ost-West, ohne es unter den Teppich zu kehren, ein bisschen parallel voranzubringen und auf dem Weg etwas besser zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es würde schon mal helfen, dass wir nicht nur, und das hat sich ja ein bisschen verbessert in den letzten Jahren, dass wir nicht nur über den Osten sprechen, wenn gerade wieder Wahlen anstehen und dann immer wieder total überrascht sind, wie auch die Rechtswählerzahlen sind. Also das hat so ein sehr wiederholendes Moment, was es so irgendwie seit den letzten Jahren immer wieder und immer wieder gibt. Es macht Sinn, mehr oder selbstverständlicher auf den Osten zu schauen. Es macht auch Sinn, über rechte Gewalt oder rechte Ideologien in einem gesamtdeutschen Kontext zu sprechen. Sehr, sehr lange gab es so eine Situation, die so ein bisschen paradox ist. Man hat einerseits den Osten immer sehr über rechte Gewalt gesprochen, über Rassismus, was real ist. Im Osten, ich bin in den 90ern aufgewachsen als schwarzes Kind, ich kann ein Lied davon singen. Es gibt im Osten und gab und gibt ein enormes Problem mit rassistischer und rechter Gewalt. Also es ist real, darüber zu sprechen, aber es ist nicht real, es immer nur dorthin zu schieben. Es gab sehr lange in Deutschland irgendwie diese Bewegung und auch diese Idee, ach, wir haben doch gar kein Problem mit Rassismus, haben wir alles überwunden. Ah ja, aber wir haben da Rassisten, aber das sind die Ossis, das sind nicht wir, das sind die da drüben. Und damit hat man sehr, sehr lange ein reales, gesamtdeutsches Problem immer wieder nach, in Anführungsstrichen, da drüben verschoben. Und es hat es nicht angegangen, oder ist es nicht angegangen, es einfach mal zu lösen. Solche Dinge sollten wir sehr wohl auf gesamtdeutscher Ebene besprechen und nicht immer einfach wegschieben.
Katharina Wader sagt das. Autorin, Soziologin, Literaturwissenschaftlerin, 1985 in der DDR geboren. Und jetzt mit Gedanken, wofür ich Ihnen sehr danke, auf so Fragen, womit Sie mal eben in ein paar Minuten klären sollten, was in vielen Jahrzehnten sich in verschiedene Richtungen entwickelt hat. Ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr für diese Gedanken zu unserer kurzen Sommerreihe Lebensgefühle Ost. Die beenden wir heute an diesem Freitag mit einer ganzen Stunde. Danke Ihnen und einen schönen Gruß.